Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über das große Thema Browser sprechen, denn wir haben erst vor kurzem über ein Interview mit Andreas Gall, dem ehemaligen Technikchef von Firefox, berichtet, beziehungsweise kommt heute auch nochmal ein aktuelles Interview mit ihm auf unsere Seite. Und da hat er gesagt, naja, Chrome hat den Kampf der Browser auf dem Desktop gewonnen. Und Firefox hat es leider nicht geschafft. Gleichzeitig hat er das aber auch eingeschränkt, beziehungsweise das wird dann bei uns ja später noch veröffentlicht, er hat es eingeschränkt und hat gesagt, ja, eigentlich ist der Mobilmarkt mittlerweile viel, viel wichtiger. Also jetzt auf den Desktop noch zu setzen, ist eigentlich auch Schwachsinn. Wir wollen da aber genauer drüber diskutieren, auch über die vielen Alternativen, die wir im Browserbereich haben. Und als Experte dabei ist Jo Barger aus Hallo. Der CT-Redaktion, Hallo. Jürgen Kuri aus dem Newsroom und Hallo. Ich bin Christina Bär, ich bin auch aus dem Newsroom.
Und zurück aus dem Urlaub.
Ja, und zurück aus dem Urlaub. Jürgen sagte mir, dass er darüber informiert hat in einer der letzten Sendungen, dass ich nicht da war. Ja. Ja, lasst uns beginnen. Also der Browser Firefox hatte ja so seinen Beginn in den Jahren 2008, 2009 ungefähr? Oder wie fing das an?
Der Firefox ist ja irgendwann mal die Fortführung des Netscapes-Projekts gewesen. Dafür ist ja Mozilla irgendwann mal gegründet worden. Und ja, da stand dann halt auch Mozilla lange Zeit für, ne, für den Firefox und den E-Mailer Thunderbird vor allem. Und das war auch lange Zeit eine Erfolgsgeschichte, ne, weil die Leute halt diesen kostenlosen und auch leistungsfähigen Browser gut geheißen haben und dann ihn auch massenhaft benutzt haben. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Irgendwann ist Google halt mit dem eigenen Browser auf den Markt gekommen, was ja erstmal gut war. Konkurrenz belebt das Geschäft. Google hat ja auch viele, viele gute Sachen erfunden für den Browser. Also eine neue JavaScript-Engine zum Beispiel, eine schnelle, die Aufteilung in verschiedene Browserprozesse, das halt nicht, wenn der gesamte Browser abstürzt, wenn ein Prozess abstürzt. Da sind viele tolle Innovationen gekommen. Und letztlich haben sie es geschafft, dann in vielen Märkten halt dann auch die Marktführerschaft zu übernehmen.
Das muss man ja eigentlich. Also ich kann mich noch genau erinnern, wie der Chrome kam und ich dann gesagt habe, oh, endlich. Was jetzt gar nicht erst so mit den Innovationen zusammenhing, sondern ich hatte damals einfach das Gefühl, dass ich mit dem Firefox unterwegs bin und die Mozilla-Leute sind ein bisschen bequem geworden. Das Ding wurde immer fetter. Die haben immer mehr Zeugs reingebaut, was ich irgendwie nicht brauchte auf dem Browser, auf dem Desktop. Und der wurde immer fetter und speicherhungriger und hat das System echt oft in die Knie gezwungen. Und dann kam Chrome, war schön schlank und so, ging schnell zur Sache. Und da, ich glaube, das war der Anfang, wo viele gedacht haben, ja, ganz gut, dass es nochmal was anderes gibt als Firefox. Weil wo die Leute vorher gedacht haben, es geht gut, dass es Firefox gibt und wir nicht mehr den Internet Explorer benutzen müssen.
Also das war ja auch der Grund für Google, in diesen Markt einzusteigen, weil sie gesagt haben, die bestehenden Browser, die sind uns alle zu langsam und zu wenig innovativ. Wir brauchen da was Schnelleres. Mittlerweile haben sie eine ganze andere Menge von Effekten, die ihnen der eigene Browser bringt. Also sie können ja mittlerweile halt die Surfer ganz gut kontrollieren. Also angefangen halt von der Suche über die Klicks, die sie ja machen in den Suchergebnissen, bis zum Teil halt dann auf den Websites, die sie besuchen, weil da ja auch überall Google mit drin ist. Aber ich denke, das ist nur ein positiver Nebeneffekt. Also ich glaube, letztlich war dann einfach der Leidensdruck zu groß. Also Google lebte ja auch davon, halt damals schon eine Online-Anwendung zu machen. Nicht nur die Suchmaschine, sondern auch so Sachen wie Docs oder so. Das gab es ja damals auch schon in Anfängen. Und da wollte man dann halt schneller werden. Und für sowas brauchte man dann halt einen guten Browser, einen eigenen Browser.
Das Besondere an Firefox ist aber auch, dass er eigentlich ein offenes, also eine kleine Open-Source-Geschichte erst war. Und wir vorher den Internet Explorer hatten und Netscape, die sich ja den Markt geteilt haben. Und jetzt eigentlich immer noch Firefox diese freie Geschichte ist und Chrome aber natürlich mit Google zusammenhängt. Und ganz viele sagen, sie wollen sich nicht diesem Unternehmen ausliefern.
Naja, also Chrome, also zumindest die Basis von Chrome ist Chromium und das ist genauso eine Open-Source-Anwendung. Erst indem Google da halt noch was Eigenes mit reinrührt, wird da Chrome draus.
Ne? Also, ich meine, andere Browser beruhen auch auf Chromium. Ne? Opera ist im Prinzip auch ein
Vivaldi.
Vivaldi genau. Ebenso hat auch die Chrome-Basis. Das heißt, die bauen dann halt auf dieser Basis was Eigenes und das kann im Prinzip jeder machen, weil Chromium ja genauso offen ist wie die Firefox-Basis. Also Gecko Engine wird auch in anderen Browsern benutzt oder in anderen Systemen benutzt. Firefox OS oder und ähnliche Sachen beruhen im Prinzip auch darauf. Das heißt, da unterscheiden sie nicht so. Und es ist natürlich immer die Frage, was Google dann mit seinem eigenen Browser draus macht und ob Opera dann zum Beispiel, einer der Alternativen, die es immer noch gibt, so viele gibt es jetzt nicht mehr, Opera oder Vivaldi, es dann schafft, im Prinzip mit dieser Basis was zu bauen, was für die Leute attraktiver ist. Ich meine, bei Netscape, beim Internet Explorer, das spielt ja auch immer noch eine große Rolle. Das vergisst man dann oft, dass in diese Auseinandersetzung ja auch das US-Justizministerium damals reingekrätscht ist, mit einem riesigen, großen Kartellprozess, der sich vor allem darum drehte, dass der Internet Explorer vorinstalliert war. Das erste Urteil, das in diesem Prozess lief, hieß Aufteilung von Microsoft in 4 Sparten, glaube ich, was dann nicht passiert ist, aber trotzdem immerhin zu einer riesigen Kartellstrafe, jahrelanger Überwachung von Microsoft geführt hat, dass sie eben den Internet Explorer 2 vorinstallieren können, aber Alternativen auch gleichmäßig anbieten müssen und ähnliches. Das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, den Explorer in die Knie zu zwingen, aber hat zumindest auch mit dabei geholfen, dass das Bewusstsein unter den Usern aufkam, es gibt noch was anderes als das, was ich unter Windows sowieso vorfinde. Und das spielte natürlich zu dem Zeitpunkt, wo Firefox dann auch groß wurde, weil sie dann immer mehr in das Bewusstsein der Leute reingekommen sind, auch eine Rolle, dass da tatsächlich das Kartellrecht da eine Rolle spielte. Und die Frage ist, ob da nicht bei Google irgendwann auch was passiert.
Naja, also wir haben ja so eine nette Statistik, oder auch,
die ist auch in der ursprünglichen Meldung verlinkt.
Genau, wo man einfach sieht, wie Chrome, wie so der Anteil gestiegen ist. Und genau, es gibt ja noch so eine andere Grafik, die man dann bei uns auf der Seite sehen kann. Also da stehen ja fast 50% des Marktes, des Desktop-Marktes ist von Chrome besetzt.
Ja. Wobei, und das, also wir haben ja nochmal bei Andreas Gahl nachgefragt, also nach dieser ersten Meldung, und der hat uns ja nochmal ein eigenes Interview gegeben, das heute jetzt auch veröffentlicht wurde. Und da sagt er nach wie vor, ja, Netscape hat den Browserkrieg auf dem Desktop verloren, aber letztlich hat eigentlich der Desktop gegen das Mobilsystem verloren, weil die Leute letztlich heutzutage schon mehr mit mobilen Geräten unterwegs sind als mit dem Desktop-PC. Und auf den Mobilgeräten ist ja Firefox noch viel weniger relevant als auf allen Desktop-PCs. Ne? Unter iOS ist es zum Beispiel so, wenn ich da einen Link anklicke, werde ich zum Systembrowser geschickt und da habe ich überhaupt keine Wahl. Ich meine, man kann auch einen Firefox installieren, aber meistens lande ich dann trotzdem irgendwie bei Safari. Und beim Android ist es offener, da kann ich halt, wenn ich auf einen Link klicke, kann ich mir den Browser aussuchen. Aber in vielen Anwendungen ist ja ein Browser quasi mit eingebaut, ein Systembrowser, und das ist dann letztlich dann auch wieder Chrome oder irgendwas von Google auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Also das kann ich auch.
Ja, und dort ist halt Netscape und Mozilla letztlich noch viel weniger relevant als auf dem Desktop. Auf dem Desktop reden wir ja immer noch von über 20% und mobil ist es wahrscheinlich einfach marginal.
Ja. Wobei ein User hat es auch angemerkt im Heise-Forum, dass es auf dem Desktop ja im Prinzip, wenn man jetzt nur an den Webbrowser selber, als an die eigentliche Funktion denkt, eigentlich auch inzwischen kaum noch eine Rolle spielt, was man benutzt. Die Zeiten, wo bestimmte Webseiten nur noch mit bestimmten Webbrowsern zu nutzen waren, die sind zum Glück vorbei. Das heißt, ob ich jetzt Firefox oder Chrome nutze oder so, ich komme überall damit klar.
Genau. Das sagt doch an Andreas Gahl. Also a Browser is a function, not an app. Mhm. Also das ist halt, es ist ein integraler Bestandteil des Systems mittlerweile. Man kann ja mittlerweile auch, es gibt so Apps, die sind komplett auf HTML-Technik, die sind im Grunde, die laufen in einem Browser, aber die sind so ins System integriert. Man merkt es gar nicht, dass es halt eine Webanwendung ist.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang Probleme gehabt, unter Ubuntu Netflix aufzurufen. Im Firefox ging es gar nicht und dann musste ich den Chromium installieren. Mhm. Und da ging es dann, glaube ich, aber das liegt an der DRM-Technik, glaube ich. Mittlerweile läuft es dann auch auf Chrome, aber das wollte ich eigentlich nicht. Am liebsten hätte ich Firefox genutzt.
Ich meine, das ist ja eine Diskussion, die jetzt gerade so bei den Webstandards eine Rolle spielt, dass irgendwie zum DRM fürs Web irgendwie so ab verabschiedet wurde und ähnliche Geschichten, wo es dann wieder so anfängt, dass man sagt, naja gut, das funktioniert dann wieder nicht mit jedem und mal gucken, wie das wird, wenn so die Binaries wieder als App im Browser irgendwie wichtig werden, das ist eine gefährliche Entwicklung, wo es dann vielleicht wieder in eine andere Richtung geht. Aber das spielt halt natürlich für die Mobilanwendung einfach erstmal überhaupt keine Rolle. Das ist es vor allen Dingen, weil viele User dann eh mit ihren Apps unterwegs sind und den Browser irgendwie nur noch zur Not benutzen, dann gar nicht merken, dass die App natürlich auch eine bestimmte Web-Engine benutzt oder sowas. Aber das ist dann auch egal. Und dann ist es, da spielt es natürlich schon eine Rolle. Gut, klar, auf Android, warum soll jemand was anderes benutzen als den Chrome, den er mitgeliefert kriegt? Ne? Das ist so ähnlich wie damals mit dem Internet Explorer mit Windows, warum soll das sich die Mühe machen, Firefox zu installieren? Der macht ja jetzt auch nicht viel anderes als der Chrome.
Na gut, aber wenn man zwei verschiedene Browser benutzt, und das mache ich zum Beispiel auf meinem Smartphone, dann will ich das, damit ich nicht immer von der Werbung verfolgt werde über alle Kanäle, weil der Chrome, der synchronisiert ja auch alles. Und bestimmte Sachen möchte ich da gar nicht, ich möchte nicht, dass da irgendwelche Cookies gesetzt werden. Und ja, dann benutze ich auch tatsächlich Firefox, klar. Man könnte auch den Brave-Browser benutzen, der auf das gleiche Konzept setzt. Ja. Und versucht auf jeden Fall ein bisschen was von den Datenspuren zu verwischen,
ja, wobei, ne, so viel abzugeben. Da, vielleicht sollte ich da mit einem User aus dem Heise-Forum antworten, das ist so ein bisschen Rosenkrieg für IT-Nerds. Welcher Browser jetzt wie verfolgt und was man da machen. Ich meine, Firefox, letztlich machen die auch bestimmte Sachen, um dich wiederzuerkennen. Oder du kannst dich auch mit Firefox wiedererkannt werden. Man hat ja diese ganzen Diskussionen über die Browser-ID und wie du da de-anonymisiert werden kannst, verfolgt. Und das gilt im Prinzip für jeden Browser. Und tatsächlich, Rosenkrieg für IT-Nerds natürlich auch deswegen. Klar, natürlich, so die Nerds und Leute im Heise-Forum oder die uns zugucken, die sind da viel engagierter oder auch emotionaler dabei, weil sie natürlich sich A, zum einen mit den Open-Source-Gedanken auseinandergesetzt haben, zum anderen natürlich die ganze Geschichte mit Verfolgung, Tracking, Werbung und sonst was für sie eine Rolle spielt. Jetzt geh mal in die U-Bahn und frag jemanden, der irgendwie so mit seinem Smartphone unterwegs ist und den Chrome nutzt, ob ihn das tangiert. Das sagt, weiß ich nicht, interessiert mich nicht, funktioniert doch.
Also Mozilla hat sich jetzt nach dem Firefox klar oder Focus heißt er woanders, auf dem Markt, einen Monat auf dem Markt war, haben sie sich gefreut, dass der 1 Million mal runtergeladen wurde. Wenn man berücksichtigt, dass es über 2 Milliarden Android-Geräte gibt, ist das ein Marktanteil von 0,5 Promille. Da sieht man mal, in welchen Größenordnungen man sich da bewegt. Ne? Das ist also für die Masse der Nutzer einfach irrelevant. Offenbar unterscheidet er sich nicht genug vom Standardbrowser, dass die Leute das für notwendig erachten, den zu sehen. Mhm. Andreas Gahl sagt irgendwie, der Brave-Browser, der sei noch einen Schritt schöner, weil er halt ganz konsequent Werbung ausblendet und dadurch halt schneller ist. Vielleicht ist das ja das Alleinstellungsmerkmal, das dann vielleicht noch irgendwann kommt.
Obwohl man ja auch die Zahlen immer ein bisschen Zweifel ziehen muss, das hat er selber auch in unserer älteren Meldung gesagt, weil ja auch die Zahlen bei Firefox immer nur, also die neueste Version wird immer nur gezählt und man würde auch nicht immer wissen, ob die tatsächlich schon der Browser schon an den Server übermittelt hat, dass er gerade angeschaltet wurde an Firefox. Also die Zahlen, die Firefox selber erhebt über seine Nutzung, scheinen auch nicht ganz akkurat zu sein.
Also Andreas Gahl hat ja von Firefox selbst veröffentlichte Nutzungsdaten verwendet, die mittlerweile offline sind. Die sind mittlerweile nicht mehr frei verfügbar. Wir haben Mozilla natürlich gefragt, wie das denn ist. Und die haben uns gesagt, diese Zahlen, dieses Erhebungsverfahren ist nicht so besonders genau. Sie benutzen selber ein neues Verfahren, das auf den Daten basiert, die der Browser eigentlich jeden Tag an Mozilla überträgt. Das sei genauer und nach dem hätte sich die Firefox-Nutzerschaft in der letzten Zeit, genauer haben sie es nicht gesagt, nicht verändert. Aber diese Nutzungszahlen werden auch nicht veröffentlicht. Also man kann es nicht verifizieren. Dagegen spricht, dass eigentlich die Zahlen aller Marktforschungsunternehmen eine andere Sprache sprechen. Mhm. Ja. Ich habe auch mal bei uns auf Heise auf den Nutzungszahlen geguckt. Wir haben ja traditionell eine relativ große Firefox-Nutzerschaft und da waren es zu Hochzeiten waren es 60% Firefox-Nutzer und heutzutage sind es immerhin noch 45%. Also da ist dieselbe Tendenz, aber nicht ganz so extrem ausgeprägt wie im Rest der Welt.
Wobei man dazu sagen muss, dass die heiße Online-Nutzerschaft war da schon immer etwas spezieller, was die haben auch als erste den Internet Explorer weggeschmissen und auf Firefox gewechselt. Also das war dann schon sehr typisch und es gab halt eben bei Firefox so eine Hochzeit, ne? Und das ist schon die Frage. Also kommen mir dann auch komisch vor, wenn die Zahlen nicht veröffentlichen, obwohl die genau wissen, dass die ganzen Marktforschungsinstitute ständig mit denen raushauen und alle in dieselbe Richtung gehen. Also ja, es ist schon ein bisschen komisch. Also ich habe da, also Firefox hin oder her, ich habe manchmal auch so meine Schwierigkeiten mit der Mozilla-Stiftung, die dahinter steckt oder so, die so sich manchmal sehr byzantinisch aufführt.
Wie meinst aber du dann, das?
So, also nicht wirklich guckt, was eigentlich so bei den Usern los ist, sondern sich so eigentlich auch so ein bisschen IT-Nerdhaftigkeit erstmal guckt, oh, das fände ich geil oder so und das ist eine wunderbare Anwendung und dann kommt so ein fettes Ding raus, was keiner mehr benutzen will und die wundern sich. Also die sind, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mit ihrer eigenen Community ein bisschen schludrig umgehen.
Naja, und jetzt haben sie halt ein Problem, weil die Community halt so langsam wegstirbt. Das ist auch die Richtung, in der dann letztlich mein Artikel geht in der CT. Mhm. Wo geht es eigentlich für die Mozilla-Stiftung hin? Sie hat ja zwischendurch mal einen Versuch gestartet, einen richtig großen Wurf zu machen, nämlich Android und iOS was entgegenzusetzen auf Basis ihres Firefox, das Firefox OS, wo zu Anfang auch ganz viele Unternehmen mitgemacht haben. Ich war da bei der Präsentation noch auf dem Mobile World Congress mit dabei. Das war richtig, da war alles mit dabei, was Rang und Namen hatte. Ja, hat aber nicht funktioniert. Also die sind nicht schnell genug mit was Brauchbarem fertig geworden. Gleichzeitig ist die Hardware billiger geworden, sodass auch Android-Geräte mit geringer Hardware, in dem Markt, in dem eigentlich Firefox OS erstmal starten sollte, verfügbar war. Und dann ist es irgendwann dann doch eingestampft worden. Nach, ich glaube, nicht mal mehr als 2 Jahren oder so war das Thema dann durch. Eigentlich schade, weil jetzt gibt es nur noch dieses Duopol. Windows ist ja längst auch Geschichte, Windows Phone. Und das ist nicht gut, wenn sich so wenige Unternehmen da so einen Markt aufteilen. Aber ich kann auch Mozilla verstehen, dass sie da nicht weiter noch rummachen
wollen. Ich finde es halt interessant, dass du die Mozilla-Stiftung so kritisierst. Aber du könntest ja gegen Google auch ordentlich schießen.
Ja, ich meine, ja, Moment, der Anspruch von Google ist ein anderer. Google ist ein ganz einfach ein kommerzielles Unternehmen, das kommerzielle Interessen verfolgt. Das kann ich gut finden, kann ich schlecht finden. Ich weiß aber, mit was ich zu tun habe. Die Mozilla Stiftung ist vom Anfang an irgendwie aufgetreten, wir hier Open Source für die Community und sonst was, und hat oft diese Ansprüche nicht eingehalten. Das heißt, ich messe sie schon.
Da steckt ja auch viel weniger Geld hinter. Und
die haben sehr viel Geld von Google gekriegt zum Beispiel.
Habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also die letzten Zahlen, die wir haben, sind von 2014. Da waren es 300 Millionen Dollar.
Google war der größte Finanzier der Mozilla-Stiftung. Also von daher kann man das Google jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie sagen oder so, wir machen Mozilla platt. Die haben wir erstmal groß gemacht, verrückterweise. Und natürlich messe ich die Leute auch an ihrem Anspruch, den sie für sich
hältst das nicht für so eine Alibi-Geschichte, so im Sinne von, hier hast du ein bisschen was, aber
naja, eigentlich 300 Millionen, ich meine, klar, für Google ist das Kaffeekasse, aber für Mozilla ist das viel Geld. Das war die gesamte Finanzierung, die sie hatten. Sonst hat sich da fast niemand beteiligt.
Die haben so also die haben ja auch immer noch Finanzierung. Die haben einen Vertrag mit Yahoo aktuell. Ja, mit Yahoo, also soweit ich weiß, ist der jetzt auch durch die Übernahme nicht gebührt worden. Wer weiß, also vielleicht läuft da im Hintergrund was. Ja. Man weiß nicht genau, was sie da kriegen pro Jahr, aber ich gehe mal davon aus, das ist auch im dreistelligen 100-Millionen-Bereich.
Also natürlich weiß ich, was Google anstellt. Natürlich, ich meine, ich benutze Google sehr intensiv, weil es extrem praktisch ist oder so. Und an vielen Bereichen, an anderen Bereichen mache ich es nicht, weil es mir dann zu viel wird oder so. Aber wie gesagt, ich weiß ja, was die tun. Ich weiß ja, was die wollen. Und ich weiß, was die von mir wollen. Bei der Mozilla-Stiftung, die sagt auch was sie will und was sie tun will und entspricht diesem Anspruch oft nicht. Das ist dann das Problem
nochmal. Ich meine, Andreas Geil hat ja auch in dem Interview gesagt, dass er meint, dass, also oder hat dargestellt, dass er manchmal das Gefühl hat, er müsste Mozilla so in die richtige Richtung tragen, nämlich zu den Mobilgeräten. Dass er immer gesagt hat, setzt nicht auf dieses tote Pferd Desktop, sondern wendet euch dahin. Mobil ist jetzt das Ding und dass er da irgendwie auch auf Widerstände gestoßen ist. Also das
ist möglicherweise einfach auch deshalb gescheitert, weil es so lange gedauert hat, weil die zu spät eingestiegen sind in Firefox OS. Ne? Jetzt machen sie gerade wieder was, jetzt haben sie gerade wieder eine neue Geschichte angefangen. Das war so eine kleine Meldung, die ist fast ein bisschen untergegangen. Sie fangen nämlich an, Sprachsamples zu sammeln und das Ganze soll einmal ein offenes Siri oder so ein offenes Alexa ermöglichen halt. Ne? Das wird ja das allgemein angesehen als die Bedienoberfläche der Zukunft, Sprache. Und da sind ja auch schon wieder ganz viele Player drin. Und Mozilla jetzt halt auch.
Ja, aber als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gedacht, ja, aber vielleicht auch wieder sind sie zu spät dran. Ja, eben genau. Weil halt schon so viele große im
Spiel sind. Das war auch eine, das kann man ja auch nochmal am Firefox sehen, ne? Die waren damit schon relativ spät dran und viele Hersteller waren dann froh, dass dann eben eine Alternative zu Android gibt, weil iOS kriegen sie ja nicht. Also sie konnten irgendwie nur Android oder was Eigenes machen. Die eigenen Systeme, die sind meistens nicht so prall gewesen. Und dann hat sie Firefox im Prinzip enttäuscht, weil es wurde nichts. Es kam nicht schnell genug, es kam nicht schnell genug Anwendungen und so. Und dann standen sie im Prinzip im Regen, konnten sich überlegen, was sie machen. Und dann haben sie halt doch Android gemacht. Und es hat natürlich, wenn man jetzt überlegt, dass Mozilla nochmal in diesen Markt rein will mit irgendwas anderem, macht es natürlich auch schlechtes Karma für Firefox bzw. für Mozilla, weil es schon mal schief gegangen ist, weil sie zu spät gewesen sind. Deswegen frage ich mich, ob das so eine gute Idee ist, das zu machen. Und ich weiß nicht, was Mozilla jetzt machen sollte, um irgendwie ihren Firefox wieder hochzubringen. Ich glaube, das ist verlorenes Gebiet, aber irgendwie, wo sie jetzt in Zukunft hin sollen, ich würde mich nicht trauen, ihnen da einen Ratschlag zu geben.
Also wenn man überlegt, dass Siri, ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren oder so auf den Markt gekommen ist, es gibt mittlerweile von Google und von Amazon Programmierschnittstellen, die ich halt für Anwendungen verwenden kann. Und Mozilla fängt jetzt gerade mal an, auch nur englische Sprachsamples zu sammeln. Also ich vermute mal, das ist schon sehr spät. Irgendwie zeigt das auch so ein bisschen die Rat- und Planlosigkeit von Mozilla. Ne? Also ich habe jetzt mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Sie machen in VR, sie gehen in die Lehre, also mal Webstandards oder so. Sie machen was zum Thema Online-Spiele. Sie haben eine Programmiersprache rausgebracht. Jetzt Internet of Things ist das nächste Ding, wo sie auch mitmachen wollen. Man hat das Gefühl, die gehen zurzeit, tanzen auf jeder Party oder so, reiten auf jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wie man es nimmt. Und gucken mal, ob für sie was dabei rumkommt. Ich meine, alle diese Dinge haben ihre Berechtigung und entsprechen auch diesem Mozilla-Manifest, wo es ja darum geht, ein offenes und für jedermann zugängliches Internet zu kreieren. Aber irgendwie sind sie da gerade nicht so besonders erfolgreich.
Also einer unserer Zuschauer hat auch geschrieben, Semi, Chrome hatte zu Beginn die deutlich schnelleren und besseren Developer-Tools. Also für Entwickler war das zum Beispiel schon mal besser.
Da hat Firefox nachgezogen, die sind mittlerweile auch astrein. Eine Sache noch zum Start von Chrome, das war seinerzeit auch also anders als Open Source hätte das auch nicht funktionieren können oder so. Sonst also Google hatte damals schon einen schlechten Ruf und wenn die das nicht als Open Source gemacht hätten und nach wie vor so den Eindruck der Offenheit erzeugen, es gibt ja auch einen offenen Marktplatz für Erweiterungen, dann würde das nicht funktionieren. Das ist halt das Google-Prinzip, be a platform, sei eine Plattform und dann kommen halt auch andere und machen mit. Ich meine, Google steuert das sehr geschickt. Ne? Also zum Beispiel sowas wie ein Adblocker wird man unter den Erweiterungen, soweit ich weiß, eher selten finden. Kann sein, dass es mittlerweile welche gibt, aber da wird dann immer so gesteuert. Also zumindest unter Android auf dem Play Store findet man keine Adblocker.
Jetzt bauen sie ihren eigenen ein. In Chrome.
Jetzt bauen sie einen eigenen ein, auch so ein bisschen getrieben durch die genervten Anwender, die merken, dass die Browser immer langsam, die Seiten immer langsamer laden. Da können wir jetzt das nächste Fass aufmachen. Also da ist ja Google dann auch an anderer Stelle aktiv. Dann macht das diese Accelerated Mobile Pages, AMP. Hilft ihnen natürlich auch wieder der eigene Browser, dass sie eigene Standards halt vorantreiben können. Das spielt da alles miteinander zusammen.
Also ich habe den Andreas Geil auch so ein bisschen resigniert verstanden, dass er gesagt hat, naja, also dadurch, dass so viele Leute Chrome nutzen und auch die Suchmaschine von Google, können die so viele Daten abgreifen, so viel über die Nutzer erfahren, dass sie halt auch immer in die richtige Richtung entwickeln können. Also die haben einfach diese Datenhoheit.
Ja, also auch insbesondere halt für ihre Suchmaschine. Und das war so ja auch im Grunde das Schlusswort von Andreas Geil, dass halt abseits von Google kaum Suchmaschineninnovation passieren kann, weil die ganzen Daten alle bei Google landen und die immer ihre Suchmaschine noch besser machen können und alle anderen eben nicht. Und das ist dann halt auch die Empfehlung von Geil, auch wenn das jetzt nicht wirklich nichts Neues ist, aber das wäre mal eine Überlegung wert, eine Suchmaschine für die Allgemeinheit zu machen oder so. Also die ganze Power halt auf das Projekt Suchmaschine zu konzentrieren, weil da die Übermacht von Google noch viel größer ist als auf dem Browsermarkt.
Obwohl man das vielleicht auch nochmal in Frage stellen muss, weil das hat ja auch Jürgen vorhin gesagt, dadurch, dass man im Mobilbereich oft über Apps auf bestimmte Seiten überhaupt gelenkt wird, ist die Suchmaschine gar nicht mehr so wichtig. Oder man benutzt dann eher einen Bot in einem Messenger, um bestimmte Sachen zu finden, oder?
Naja, aber Google versucht dann ja auch, also und zumindest unter Android, damit reinzuspielen. Also ist ja schon dabei, App-Inhalte wieder abzugreifen und dann wieder in die eigenen Apps einzubetten. Also Google ist da nicht so geschickt, was die Bots betrifft oder so. Das kriegen sie traditionell nicht so gut hin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sich da irgendwas Größeres von ihrer Suchmaschine wegentwickelt, dass sie da massiv gegensteuern werden.
Ja. Welche Alternativen gibt es denn noch überhaupt, jetzt wenn man vom Desktop-Browser erstmal ausgeht? Eigentlich fallen wir erstmal nur Vivaldi und Opera ein.
Ja, was soll denn da sonst sein? Safari unter iOS.
Wird ja nicht weiterentwickelt.
macOS.
Ja, unter macOS. Unter Windows wird es ja nicht weiterentwickelt. Ne?
Nee. Hast du denn Tipps bei den, also welcher Browser ist momentan der am schnellsten startet oder am schnellsten Seiten lädt? Und welcher ist der sicherste im Vergleich?
Kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Also ich wüsste nichts, was gegen Google, Chrome spricht. Also Google ist da sehr schnell, wenn Sicherheitslücken bekannt werden. Das wird sehr schnell gefixt.
Also Jürgen Schmidt hat auch immer die Sandbox von Chrome.
Es gibt noch diesen von Microsoft, den hatten wir noch
Edge,
vergessen.
Ja, stimmt. Ja, genau, das wollte ich mir auch noch.
Aber das sagt schon alles, Rolle spielt Edge eigentlich, das sagt schon ne? alles, dass uns nicht mal mehr der Edge einfällt oder so.
Also, stimmt.
Was war da noch so eine kleine Firma? Also Jürgen Schmidt von Heise Security hat auf jeden Fall noch vor einigen Monaten immer gesagt, dass die Sandbox halt ziemlich gut ist vom Chrome. Dass man, wenn man wirklich sicher surfen möchte, dann ist man damit schon ganz gut beraten.
Ja, letztlich entscheidet ja auch, wie schnell der Hersteller auf bekannt gewordene Sicherheitslücken reagiert oder so. Und da wüsste ich jetzt nichts, was gegen Google und Chrome spricht. Ich benutze den noch im täglichen Einsatz.
Was aber auch einige Leser noch im Forum geschrieben haben, ist, dass sie gerne den Firefox nutzen, weil es da mehr Add-ons gibt. Also sie es besser personalisieren können. Einer unserer Stammzuschauer, Capellino, hi, hat auch geschrieben, er nutzt zum Beispiel als Suche über seinen Firefox DuckDuckGo und dann würden alle Cookies gelöscht und er kann NoScript verwenden und will sich eben auch gegen die Datensammelwut von Google wehren.
Ja, jetzt speziell sowas wie NoScript, wüsste ich nicht, dass es das für Chrome gibt, aber ansonsten gibt es eine große Auswahl auch von Erweiterungen für Chrome. Und bei den Firefox-Erweiterungen habe ich jetzt in den letzten Monaten erlebt, dass da auch sehr viele Altlasten rumlungern oder so. Man installiert da irgendwas und dann funktioniert wieder was anderes nicht richtig. Da werden auch viele Sachen nicht vernünftig weitergepflegt. Die reine Masse macht das ja nicht. Es müssen auch gute Sachen sein, die zuverlässig funktionieren. Mhm. Die gibt es natürlich auch für Firefox oder so, aber man muss da immer zweimal hingucken.
Mhm. Also wie gesagt, also bei mir stellt sich dann auch immer, wenn ich so hingucke auf die ganze Situation, immer mehr so der Eindruck ein, also dass dieses Rosenkrieg für IT-Nerds natürlich schon seine Berechtigung hat. Es ist auch so, wenn man jetzt guckt, bei Chrome kommt dann natürlich auch immer gleich die Diskussion, ja, Google irgendwie der große böse Krake und boykottiert Google, weil sie die Daten sammeln und so, und dann guckst du dich um und alle Menschen benutzen Google. Ist auch irgendwie so ein bisschen in der Filterblase so eine Diskussion, die man manchmal vorkommt und wo dann immer so einzelne Sachen auch in den großen Medien hochgedroben werden und es kümmert sich ja doch keiner mehr drum.
Aber es ist ja teilweise also auch umständlich, ne? Also die Alternativen wieder zu erarbeiten. Ja, also man muss ja immer Wissen ja, klar, mitbringen natürlich. Und Zeit. Ja.
Und du musst ja bewusst drüber sein. Also deswegen ist die Frage, also die EU-Kommission hat jetzt irgendwie, ist gegen Google vorgegangen wegen, was war es nochmal? Ach, wegen den Shop-Empfehlungen im Preisvergleich in der Suche. Und die Frage ist, sie untersuchen auch, wie das aussieht mit den Android-Apps, mit den vorinstallierten, wozu dann auch Chrome gehört. Die Frage ist, ob da dann tatsächlich im Mobilsektor nicht dann doch nochmal was von den Kartellwächtern der EU kommt, um da in die andere Richtung zu lenken. Ich habe im Moment den Eindruck, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, als dass sich da die Situation nochmal verändert. Nicht unbedingt deswegen, dass jetzt die Kartellwächter sagen, so, ihr müsst jetzt das und das machen und deswegen passiert dann daraus was, sondern einfach, dass durch diese Kartellmaßnahmen und die Berichterstattung darüber einfach auch bei den Leuten irgendwie so im Kopf sich nochmal was verändert, so ähnlich wie es bei Microsoft damals war, dass du sagst, ja gut, ich habe jetzt Android oder was auch immer und guck dann halt doch mal, ob ich nicht irgendwie anders zurechtkomme oder mit was anderem klarkomme. Wobei es da natürlich eben schwieriger wird, weil hast du ja eben auch erklärt, Jo, dass du unter Umständen gar nicht mehr direkt mit dem Browser zu tun hast, sondern der eben über die Apps angesprochen wird, weil er eben auch als Dienst im System integriert ist und so. Und das heißt, das wird nochmal eine interessante Diskussion, was Kartellwächter da überhaupt noch ausrichten können in dem
Bereich. Du hast gerade gesagt, alle Leute benutzen Google als Suchmaschine. Aber da stellt sich dann auch die Frage, gibt es eine Alternative? Es gibt DuckDuckGo, okay, ja, benutze ich auch ab und zu mal, bis ich dann wieder aus irgendwelchen Gründen bei Google lande und dann auch da weitermache.
Gibt es dann auch wieder diese kleine Firma, die mal eine Rolle gespielt hat, die eine Suchmaschine namens Bing hat. Aber
ja, hast du mal Bing verwendet? Also das kann man doch wirklich nicht ernsthaft irgendwie in einer, das spielt doch nicht in einer Liga mit Google.
Deswegen erwähnen die meisten auch nicht, genauso wenig wie Edge irgendwie eine größere Rolle spielt. Also es ist im Moment so, also ich habe schon das Gefühl, klar, der zweite Browserkrieg ist zu Ende. Es interessiert eigentlich auch keinen mehr, wie er ausgegangen ist, außer eben uns IT-Nerds, die uns auch vielleicht deswegen interessiert, weil wir Rosenkriege manchmal auch ganz nett finden. Und ansonsten müssen wir gucken, was tatsächlich im Mobilsektor passiert und wie das da weitergeht. Und da geht es dann weniger darum, um welchen Browser wir benutzen, sondern dann geht es tatsächlich um das System und wie das mit den Cloud- und Web-Anwendungen interagiert. Weil da stehen wir ja noch in einer ganz anderen Stufe von Digitalisierung des Alltags, als wir das mit dem Webbrowser auf dem Desktop je hätten erleben können.
Das Ganze ist dann halt viel impliziter, ne? Also man setzt sich da gar nicht mehr so bewusst mit auseinander. Man hat das alles irgendwie auf dem Handy installiert oder auf dem Tablet und nutzt es dann einfach. Ja. Aber derjenige, der dann halt die Software vorinstalliert, der kann einen dann ja auch in vielerlei Hinsicht steuern.
Ja. Also eigentlich ist es ein Fehler gewesen, von Mozilla auch Firefox OS einzustampfen. Ist ja dann eigentlich eine Quintessenz.
Ja.
Wie gesagt, es kommt auf das darunterliegende System klar. an.
Es ist die Frage, ob sie noch eine Chance gesehen haben, damit zu realisieren. Da hätte man ihnen vielleicht manchmal einen längeren Atem gewünscht.
Bei und sowas. Ja, und den Partnern. Man weiß ja nicht genau, was da mit den Partnern gelaufen ist. Ne?
Vielleicht noch mal so kleine Detailfragen. Firefox versucht ja auch gerade so kleine Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel einen Notizblock im Browser oder auch einen verschlüsselten Dateiversand. Was hältst du davon?
Ja, also Notizblock kommt mir so nach Opera vor 10 Jahren oder so vor. Das kann man mal machen. Also das wird jetzt auch keine Massen an Leuten irgendwie zurückgewinnen. Verschlüsselter Dateiversand, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also das sind Experimente, als solche sind sie auch deklariert. Weiß ich jetzt auch nicht.
Braucht das auch nicht, wozu es gut ist. Also Notizblock im Browser, also Notizanwendungen gibt es jetzt wie Sand am Meer. Auch Notizanwendungen, die sich über verschiedene Systeme hinweg synchronisieren. Und jetzt macht Firefox auch nochmal eine. finde, sie hätten irgendwie andere Aufgaben.
Also es erinnert mich auch ein bisschen an den Ansatz von Windows und Windows 10, wo man ja eigentlich auch Office mittlerweile so nutzen können soll, dass man wirklich da auch wieder alles öffnet und drauf zugreift, ne? Oder seine Notizen direkt wieder synchronisieren kann. Und
hat ja diesen gut, Ansatz. Aber also jetzt, was Notizen betrifft, gibt es halt so eine große Infrastruktur von allen möglichen Anbietern. Sei es, dass ich auch wieder bei Google bin mit Keep oder wie heißen diese ganzen anderen Notizen?
Notizen nur einfach bei Google inzwischen.
Oder genau. Und da braucht es halt sowas nicht unbedingt im Browser.
Das macht ihn im Prinzip nur wieder fetter. Das ist dann auch wieder so ein Problem. Ja, es sind irgendwie so komische Sachen, die da manchmal passieren, die irgendwie so mit dem eigentlichen Problem, vor dem wir dann tatsächlich stehen, nichts mehr zu tun haben. Und klar, wenn dann einzelne Entwickler sich da das machen, dann sollen sie das machen. Aber Mozilla soll nicht glauben, dass sie damit dadurch die Rettung hinkriegen.
Ja, solche Dinge halt zeigen für mich ja so ein Stück weit die Planlosigkeit da. Ne? Also man macht immer hektisch irgendwas, aber dahin, wo Mozilla mal war, nämlich ein wichtiges Stück der Infrastruktur des Netzes oder so, da kommt man mit sowas nicht hin. Nee.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt am Ende dieser Sendung. Ja, auch fast, also jetzt erst in diesem Moment zu dem Eindruck oder ja, der Meinung gekommen, dass ich denke, ja, es ist wahrscheinlich schon, sie haben viel zu spät gestartet, den Kampf aufzunehmen. Und es ist tatsächlich nicht relevant, dass sie als Browser so viele Marktanteile verloren haben, weil du ja gesagt hast, dass das drunterliegende System ist wichtiger, auch im Mobilbereich. Mhm. Und da frage ich mich jetzt gerade, naja, woher kann denn noch ein anderes OS kommen? Und da vielleicht aus China oder Russland, dass da vielleicht nochmal größere Sachen entwickelt werden, die vielleicht mal bei uns auf den Markt kommen? Weil ansonsten, wen haben wir denn noch so als
Was Konkurrenz? Die Erfahrung mit Suchmaschinen betrifft oder so, zeigt sich, dass da tatsächlich eigene Märkte existieren und dass also gerade in Russland und in China jeweils die lokalen Suchmaschinen immer noch Google den Rang ablaufen. Da könnte man tatsächlich mal drauf hoffen, wenn man so will, dass das aus den Richtungen was kommt, ja.
Ja. Und weil wenn man sich so die Grafiken anguckt, wie stark der Markt eigentlich von wenigen Mitspielern schon immer beherrscht war. Also hier haben wir jetzt dann Netscape und Internet Explorer und halt auf den späteren Grafiken dann, wie sich Chrome mit Google immer weiter ausbreitet, ist das schon krass.
Ja, ich weiß nicht, ich wage da keine Prognose, ob da irgendjemand jetzt kommt oder nicht kommt. Oder es kann auch sein, dass Mozilla nochmal irgendwie eine geile Idee hat und plötzlich dann doch, hey, das war's jetzt und das kommt. Oder eine ganz neue Firma, von der noch nie jemand gehört hat. Also gerade wenn's um KI-Geschichten, Sprachsysteme geht, Systeme, die unabhängiger auch von der Hardware funktionieren und möglicherweise können ganz neue Mitspieler kommen. Ich meine, Android ist auch noch nicht so alt. Ich meine, das ist im Prinzip jünger als das iOS. Das hat irgendwie Rubinstein entwickelt, dann wurde er von Google gekauft. Jeder dachte, was wollen die denn mit dem Mist? Und plötzlich ist es das wichtigste Betriebssystem. Das sind jetzt keine Jahrhunderte, die da vergangen sind. Und genauso war es mit Google. Ich meine, wer kennt noch Alta Vista? Alta Vista war mal die Suchmaschine, die es überhaupt noch gab. Dann kam Google mit ihrem Ding und plötzlich war Alta Vista weg vom Fenster. Also ich denke immer noch, die IT-Welt oder sagen wir mal so, die Welt derjenigen, die Digitalisierung machen, ist immer noch so strukturiert, dass sie tatsächlich mit disruptiven Techniken auftauchen können und dass dann nochmal was ganz anderes kommt, von dem wir wahrscheinlich heute noch überhaupt nicht wissen. Ich meine, sowas kriegt ja selbst die Automobilindustrie mit. Und keiner hätte irgendwie gedacht, dass in der Automobilindustrie jemand kommt, eine neue Firma gründet und alle irgendwie nur noch auf diese neue Firma starren und sagen, das ist die Zukunft der Automobilindustrie.
Ich dachte, jetzt gestern auf dem Dieselgipfel hat man auf den Pausenknopf gedrückt und gesagt,
also selbst so eine Industrie wie die Automobilindustrie muss mit solchen disruptiven Erfindungen von Newcomern rechnen oder Entwicklungen von Newcomern. Erfindungen muss ich jetzt Tesla nicht unbedingt nennen. Aber
die kennen aus dem Ausland. Ja,
und die IT-Branche lebt eigentlich ständig damit. Von daher denke ich, da kann ohne weiteres passieren. Kann auch sein, dass nichts passiert. Ich lehne mich oft gerne aus dem Fenster und sage, was in 5 Jahren ist in dem Bereich.
Auf jeden Fall, also Mozilla ist, ich glaube nicht, dass Mozilla halt, indem sie halt verschiedenen Techniken hinterherläuft oder so, in irgendeiner Form disruptiv werden kann. Der einzige Bereich, wo halt ein riesiger Bedarf wäre und wo man halt auch die entsprechende Manpower und das entsprechende Geld bräuchte, das Mozilla möglicherweise hat, wären halt die Suchmaschinen, also da wäre es mal ein Versuch wert, was zu machen.
Oder innovative Apps, wäre jetzt so mein Gedanke.
Ja, könnte sein, aber wie gesagt, ich wage keine Prognose.
Okay, du, also sonst bist du auch immer gerne dabei, Wetten abzuschließen. Okay, da gibt es keine Prognosen. Ich fühle mich jetzt am Ende dieser Sendung sehr von Google erschlagen, muss ich sagen. Weil ich mir doch immer wieder vor Augen führen müsste, wie viel die eigentlich in der Hand haben. Wir hoffen, dass ihr trotzdem auch weiter auf die Alternativen setzt, weil solange wir das tun, haben die auch immer noch, kriegen die noch Geld und können vielleicht was Neues entwickeln. Das so als kleiner Appell. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.